Willkommen bei Allmächt, Bamberger Gespräche über Gott und die Welt.
In dieser Staffel unseres Podcasts geht's um endlich Leben, im Angesicht des Todes Leben gestalten. Und gemeinsam mit inspirierenden Gästen gehen wir diesem Thema auf den Grund.
Am Mikro sind für euch Lilly Reibenspieß
und Claudia Allraum.
Allmächt, Claudia, in dieser Podcast-Staffel haben wir all unseren Gästen zum Schluss immer ein und dieselbe Frage gestellt, nämlich wie der Himmel aussieht. Aber wir haben uns noch nie selber gefragt, wie wir uns den Himmel vorstellen. Wie sieht denn für dich ganz persönlich der Himmel aus?
Das ist schon eine schwierige Frage. Ich kann schon verstehen, wenn man die einfach so gestellt bekommt, dass man erstmal nachdenken muss, ne? Wir fanden das ja immer recht originell und wenn man dann selber dran ist, ist es gar nicht so einfach. Also kann man nur so versuchen zu beschreiben, wie das bei mir aussieht, wenn ich mir den Himmel so vor Augen halte, also in meiner Vorstellung. Es ist eher diffus, aber sehr hell, sehr luftig, sehr licht. Natürlich hoffe ich auch darauf, dass es dort, wie uns in der Bibel auch versprochen wird, kein Schmerz, kein Leid und so weiter, keine Trauer geben wird und dass man auch nah bei Gott sein kann. Ich glaube, dass man viel Liebe spürt, so in sich und auch zu den anderen und glaube auch, man ja, wird ja ganz bei sich und auch ganz bei Gott sein können. Das ist nur so eine ganz diffuse Vorstellung, die ich habe. Und natürlich habe ich auch irgendwie die Hoffnung, dass man liebe Menschen aus dem Erdenleben da wieder sieht, auch wenn es ja an manchen biblischen Stellen ja schon heißt, dass diese irdischen Beziehungen im Himmel so eigentlich nicht mehr existieren. Was einerseits irgendwie eine spannende Vorstellung ist, aber ich jetzt in meiner, die irdische Claudia findet das natürlich so ein bisschen schade. Wie ist es denn bei dir, Lilly?
Ja, ich finde es auch sehr schwierig. Ich fand alle Antworten immer so interessant von unseren Gästen, aber ich habe mir die Frage noch nie so richtig selbst gestellt. Also ich stelle mir auf jeden Fall so vor, dass es irgendwas ist über dem irdischen Menschen. Also dass man so ein bisschen wie schwebt, dass es so ein Zustand ist. Man ist nicht am Leben, aber man ist auch nicht komplett weg. So, ich stelle es mir auch ein bisschen vor, so dass man über die Menschen, die noch auf der Erde sind, über die lieben Menschen so ein bisschen wacht sozusagen, dass das so die Aufgabe ist. Aber auch stelle ich es mir so ein bisschen als so wie so ein Trance-Zustand vor. Also man ist da, aber auch nicht so richtig. Aber wiederum, ich stelle es mir auch sehr hell vor, sehr schön. Also dass es kein Leid gibt, keine übermäßige Freude, dass alle so auf dem gleichen Stand sind, dass niemand besser ist, niemand schlechter ist, dass es einfach ein ausgeglichener, schöner, liebevoller, bunter, heller Ort ist.
Ja, also dann haben wir so ein bisschen ähnliche Vorstellungen, aber wir haben ja auch schon an den Antworten unserer bisherigen Gäste gehört, dass die unterschiedlichen oder die Vorstellungen vom Jenseits doch sehr unterschiedlich sein können. Und ja, durchaus auch die Begründungen, warum die Menschen sich das so vorstellen, ja ganz anders sein können.
Genau, und in unseren ganzen bisherigen Folgen hatten wir ja immer Menschen zu Gast, die eher so einen praktischen Zugang zu unserem Podcast-Thema hatten. Und heute wollen wir mal einen ganz anderen Zugang beleuchten, nämlich die Wissenschaft.
Genau, und dazu haben wir uns zwei Expertinnen aus der Forschung eingeladen, die sich wissenschaftlich mit Kindern und Jugendlichen und ihrem Blick auf Tod und Trauer beschäftigen. Professor Dr. Stefanie Lorenzen ist Professorin für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts an der Universität Bamberg. In ihren empirischen Forschungen hat sie sich unter anderem mit religiösen Positionierungsprozessen von jungen Erwachsenen auseinandergesetzt. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Schön.
Und unser zweiter Gast ist heute Dr. Felicitas Held. Sie ist Religionspädagogin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Professor Lorenzen an der Uni Bamberg. Sie hat sich in ihrer Dissertation intensiv mit dem Thema Krisen- und Verlustbewältigung beschäftigt. Außerdem ist sie auch eine Produzentin unseres Podcasts und sitzt heute mal auf der anderen Seite, nämlich hinter dem Mikro, was auch mal ein ganz anderer Blickwinkel ist. Vielen Dank, Frau Held, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
Ja, hallo.
Ja, Frau Lorenzen, ich fange mal mit einigen Fragen zu Ihrem Forschungsprojekt mit dem Titel Kinder und Religion an. Darin geht es ja unter anderem darum, wie sich Kinder das Jenseits vorstellen. Und Sie hatten uns schon gesagt, dass das Projekt nicht nur auf christliche Religionen eingeht und nicht nur auf Deutschland ausgelegt ist, sondern auch interreligiös und international. Können Sie uns vielleicht ein bisschen beschreiben, was Ihre Forschungsfragen sind und was Sie mit dieser Forschung herausfinden wollen und mit welcher Methode Sie dabei vorgehen?
Ja, gerne. Also das Projekt das dreht sich gar nicht nur um dieses Thema Jenseits, sondern es geht allgemein um das Thema Kinder und Religion und betrifft eben ganz unterschiedliche Themenfelder. Und ich mache es auch auf keinen Fall nur alleine, sondern zusammen mit drei anderen Kolleginnen aus Österreich. Ich war, weil ich eine Zeit lang in der Schweiz gearbeitet habe, für den Schweizer Teil zuständig. Also ich spreche da eigentlich gar nicht sozusagen als Bamberger Religionspädagogin, sondern eigentlich noch als Berner Religionspädagogin. Und dann eben noch zwei Kolleginnen aus Deutschland, Susanne Schwarz und Ulrike Witten, jeweils an den Unis München und jetzt eben auch Wien verortet, die speziell West- und Ostdeutschland auch nochmal im Blick hatten, sodass wir jetzt eben im deutschsprachigen Raum, eben die drei oder die vier großen deutschsprachigen Regionen, in dem Fall West- und Ostdeutschland, Schweiz und Österreich im Blick hatten und da eben ganz viele Aspekte der kindlichen Lebenswelt abgefragt haben, in denen Kinder vielleicht in Kontakt kommen mit dem Thema Religion. Und das Thema Tod war einfach eine Frage und das Thema Jenseits sozusagen eine, die sich daran angeschlossen hat. Und die Kinder, die wir befragt hatten, die sollten eben nicht jetzt so sozusagen aus so einem homogenen christlichen Milieu irgendwie kommen, sondern sie sollten ganz unterschiedlich sein. Deswegen war halt eine Maßgabe, dass wir gesagt haben, wir wollen Kinder, die konfessionslos sind, verschieden konfessionell, muslimisch und zum Teil auch jüdisch. Und außerdem sollten sie sollten es Jungs sein und Mädchen und vom Land kommen und von der Stadt und möglichst auch aus verschiedenen sozialen Milieus, sodass wir da sozusagen so eine heterogene Mischung wie möglich zusammenbekommen haben.
Und wie stellen sich Kinder nun das Jenseits vor?
Wenig überraschend, ganz unterschiedlich. Also, ich habe noch mal geguckt, was noch mal wir da rausgefunden haben. Also das Kapitel ist eins, das ich mitverantworte. Und ich hatte mir jetzt dazu vier Kategorien aufgeschrieben. Also einmal gibt es Kinder, die tatsächlich unter der großen Überschrift andere Welten sich das Jenseits also als andere Welt vorstellen. Das ist eigentlich auch der größte und differenzierteste Bereich. Und dann gibt es welche, die von Wiedergeburt sprechen, also so diese Reinkarnationsvorstellungen, die ja auch ganz populär sind, eigentlich überlegen. Dann gibt es welche, die davon ausgehen, es gibt keinen danach. Und so einige, die man nicht so gut kategorisieren kann, die vielleicht auch sagen, das weiß man nicht oder kann man nicht sagen oder so. Und im Blick ist auf dieses andere Welten, gibt es wiederum welche, die ja, eigentlich das relativ klassisch sozusagen anführen, so Himmel, es gibt den Himmel, es gibt die Hölle, es gibt sowas wie ein Totenreich, die auch überlegen, was sind denn jetzt eigentlich so Kriterien, um jetzt vielleicht in den Himmel zu kommen oder in die Hölle. Das hat bei manchen was mit guten oder schlechten Taten zu tun. Und dieser Aspekt, den ihr jetzt auch im Intro genannt hattet, also Wiedersehen, ein Ort, an dem eben meine Nächsten in meinem jetzigen Bereich auch nochmal auftauchen. Das spielt auch eine sehr große Rolle für die Kinder.
Und gibt es aus Ihrer Sicht da konfessionelle Unterschiede beispielsweise oder kann man da irgendwelche Kategorisierungen vornehmen, inwiefern sich das dann unterscheidet, religiös, sozial oder ähnliches?
Also da bin ich ganz vorsichtig.
Ja.
Was man vielleicht schon sagen kann, würde ich sagen, ist, dass es vielleicht weniger jetzt so, keine Ahnung, sich an der konkreten Religion unterscheidet, also katholisch, evangelisch, muslimisch, sondern schon eher an der Art und Weise, wie die Kinder religiös sind, also hochreligiös und nicht religiös. Sowas wie jetzt so klassische Gerichtsvorstellungen zum Beispiel, die findet man schon eher bei hochreligiösen Kindern, seien sie christlich oder auch muslimisch. Da kamen die jetzt eigentlich am meisten vor. Jetzt bei Kindern, die nicht religiös sozialisiert sind, kamen jetzt Gerichtsvorstellungen in unserem Sample, was aber überhaupt nicht repräsentativ ist, nicht vor. Kinder, die konfessionslos aufgewachsen sind und wirklich gar keinen Kontakt zur Religion haben, haben vielleicht in der Tendenz ein bisschen mehr dazu geneigt, jetzt davon auszugehen, dass nichts kommt nach dem Tod. Als jetzt welche eben, die vielleicht religiös sozialisiert wurden. Aber es gibt immer auch das Gegenbeispiel. Insofern kann man es jetzt nicht so ganz genau daran festmachen. Aber am ehesten würde ich sagen, an dieser Scheidelinie religiös, nicht religiös oder hochreligiös, nicht religiös.
Und wenn wir jetzt vielleicht weggehen von den Jenseitsvorstellungen, wie ist es denn mit dem Vorgang des Sterbens? Wie stellen sich Kinder das Sterben, also diesen Übergangsprozess vor?
Da haben wir jetzt nicht immer ganz genaue Beschreibungen zu diesem Übergangsprozess, aber es gibt eben diese Frage nach dem Sterben als eine, die wir jetzt dokumentiert haben. Also ich habe einfach verschiedene Fragen herausgearbeitet, die Kinder sich stellen zu diesem ganzen Prozess. Und einer ist eben, ja, wie ist das dann eigentlich mit dem Sterben? Und damit verbinden sich manchmal, also nicht immer, aber manchmal auch Ängste, weil eben die Frage ist ja, tut Sterben jetzt eigentlich weh? Muss man da Schmerzen haben? Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Also ich habe es jetzt eigentlich eher als Frage der Kinder in Erinnerung, weniger als jetzt beschriebenen Prozess.
Mhm. In Ihrer Forschung wurde Kindern auch die Frage gestellt, was glaubst du, warum wir leben? Das ist ja schon tiefgehende Frage, wo wir alle, glaube ich, länger drüber nachdenken müssten. Was haben denn die Kinder auf diese Frage geantwortet?
Ja, ach, das war auch unterschiedlich. Zunächst mal haben sie sehr unterschiedlich verstanden. Mhm. Wir hatten ursprünglich damit die Sinnfrage im Kopf, aber die Kinder haben das auch als Entstehungsfrage aufgefasst. Also wie ist die Welt entstanden? Also warum leben wir im Sinne von, warum sind wir jetzt überhaupt hier? Und so haben wir sie dann einfach auch erzählen lassen. Also so, dass ich jetzt da so zwei Großkategorien unter dieser Frage habe. Einmal die Frage der Weltentstehung. Und die wird eigentlich sozusagen, also wie man es im Lehrbuch auch nachlesen kann, beantwortet. Es gibt welche, die da religiöse Schöpfungsvorstellungen haben, welche, die auf naturwissenschaftliche Konzepte zurückgreifen, die allerdings ja immer sehr populär gedacht sind natürlich, also schon den Urknall so als Knall zum Beispiel gedacht. Und es gibt welche, die beides mischen. Und im Blick auf die Sinnfrage, war das ist eigentlich ein bisschen der interessantere Aspekt. Also da gibt es auch welche, die jetzt zum Beispiel davon ausgehen, wenn sie jetzt mit so einer Größe wie Gott rechnen, dass Gott vielleicht auch eine Aufgabe für jeden Menschen hat und dass der Sinn des Lebens dann eben darin besteht, eine Aufgabe zu erfüllen. Das haben auch Kinder gesagt, die jetzt nicht mit Gott gerechnet haben. Mhm. Also einmal stellt halt Gott die Aufgabe, einmal ist es sozusagen eine Aufgabe, die uns gegeben ist. aber manche haben auch, das geht auch in die Richtung eigentlich sowas wie vielleicht die Verbesserung der Welt als eine mögliche Antwort auf die Sinnfrage genannt oder auch sowas wie Glück und Spaß haben, Freude haben, Freunde haben, viele Beziehungen haben, auch das kam als Antwort. Es kam aber auch manchmal gar nichts. Also es gibt auch einige Kinder, die jetzt mit dieser Frage gar nichts anfangen konnten.
Ja, liebe Frau Held, auch Sie haben sich ja mit dem Thema Tod, Trauer und Sterben beschäftigt in einem Forschungsprojekt. Können Sie uns vielleicht einfach mal kurz zusammenfassen, um was es da in Ihrem Forschungsprojekt ging?
Ja, gerne. Also mein Projekt war ein bisschen anders aufgebaut. Und zwar habe ich eine Forschung gemacht im Rahmen der Konfirmandenarbeit. Also die Konfi-Arbeit, das ist in Deutschland immer noch sehr populär, kann man sagen, in der evangelischen Kirche. Gehen halt eben Jugendliche, die sind so 7., 8. Klasse, die gehen meistens so ein Jahr ungefähr zur Konfi-Arbeit und halt eben so ein nachgeholter Taufunterricht ist das quasi und endet dann nach dem Jahr mit der Konfirmation. Und in diesem Jahr, dieser Konfi-Zeit, behandelt man in der Regel ganz unterschiedliche Themen. Und ein Thema, was ganz häufig vorkommt, ist das Thema Tod, Trauer, Sterben. Wird dann meist so im Kirchenjahr, wenn es dunkel draußen wird, auch so im November ist das so dran. Und im Rahmen dieser Konfi-Arbeit habe ich dieses Thema, diesen Themenkomplex mir vorgenommen. Ich habe dann zwei Befragungen gemacht. Zum einen habe ich Konfis gefragt, wie sie Krisen- und Verlusterfahrungen wahrnehmen und bewältigen. Darunter fällt dann auch halt eben solche Themenbereiche, wie wir eben gehört haben, auch mit den Jenseitsvorstellungen, aber auch über ihr Trauerverhalten und wie sie damit umgehen mit Krisen. Und die zweite Befragung war, dass sich Verantwortliche der Konfi-Arbeit befragt haben. Das sind die Verantwortlichen, das sind zum einen sind das Pfarrerinnen und Pfarrer und zum anderen aber auch Ehrenamtliche, meist jugendliche Ehrenamtliche. Und die habe ich gefragt, ja, wie machen Sie denn überhaupt Ihre Konfi-Arbeit an sich? Und dieses Thema Tod, Sterben, Trauer, wenn das kommt das überhaupt dran bei Ihnen? Das kam bei den meisten dran. Und was machen Sie denn da überhaupt? Ja, und ich habe eine andere Art der Befragung durchgeführt. Und zwar habe ich eine quantitative Befragung durchgeführt. Das ist das mit den Fragebögen, wo man dann so ankreuzt von 1 bis 5 oder so, wie man zustimmt. Und ich habe das in Deutschland gemacht, in so einem speziellen Gebiet. Die Kirche ist da eingeteilt in verschiedene Landeskirchen. Ich habe da ungefähr das Gebiet von Hessen befragt, weil ich auch daherkomme, mich da auskenne. Und dann habe ich die dort befragt halt eben zu diesen Themenbereichen.
Ja, es ist ja auch, oder ich stelle es mir gar nicht so einfach vor, dass man so ein wissenschaftliches Thema findet, womit man sich so intensiv und auch so lange damit beschäftigen will. Und ehrlich gesagt wäre jetzt mein erster Gedanke nicht Tod, Trauer und Sterben, dass ich mich damit so lange beschäftigen will. Aber wie kamen Sie denn auf das Forschungsthema?
Ja, also Sie haben recht, man muss sich schon jahrelang damit auseinandersetzen. Das ist einem vorher oft gar nicht so klar, wie lange das denn überhaupt dauert. Aber bei mir war es eigentlich so, dass das ein Thema war, was mich lange begleitet hat. Also ich weiß noch, da war ich, glaube ich, so 15, 16, da habe ich bei uns zu Hause mal zufällig so ein Buch von Elisabeth Kübler-Ross gefunden, die ganz viel über Sterben geforscht hat. Und das fand ich total interessant. Und dann habe ich auch meinem Studium, hatte ich auch Kurse, also so ein Seminar zum Thema Trauer und Sterben belegt und dann auch eine Arbeit geschrieben über Friedwälder. Das war damals vor 20 Jahren noch relativ neu. Und dann habe ich auch, weil mich das Thema weiterhin so interessiert hat, in der Masterarbeit mich damit beschäftigt. Und da habe ich schon eine Befragung durchgeführt von Jugendlichen. Zum Thema halt eben auch Jenseitsvorstellung, Trauer und so. Und das fand ich dann so spannend, dass ich dachte, ach, das ist ja ein total interessantes Thema, da würde ich mich gern intensiver noch mit auseinandersetzen. Und dann habe ich meinen damaligen Betreuer gefragt, könnte ich nicht eine Doktorarbeit dazu schreiben? Und meinte, ja, machen Sie doch. Und dann habe ich das gemacht. Und Konfiarbeit habe ich genommen, weil ich selber in der Konfi-Arbeit ehrenamtlich und hauptamtlich vorher aktiv war und mich da in dem Themenbereich auskannte und dachte, ach, das ist ja ein schönes Themenfeld eigentlich und man kann mit den Konfis, da kommt das so vor, häufig halt eben das Thema und die kann man auch schön was fragen und die Antworten dann vielleicht auch was, genau.
Ja, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, man muss sich ja wirklich, wirklich jahrelang, das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst, mit diesem Thema auseinandersetzen. Und was waren denn jetzt die Ergebnisse dieser jahrelangen Arbeit? Also was hat Sie am meisten bewegt oder was ist Ihnen am meisten im Gedächtnis geblieben?
Ja, das sind natürlich ganz viele vielschichtige Themen, die dann rausgekommen sind. Und ich greife aber mal jetzt nur ein Thema raus, was ich interessant fand. Und zwar zum Thema Trauer und ihre Bewältigung. Ich habe in der Auswertung habe ich so gemacht, dass ich zum einen so geguckt habe, wie viel Prozent kreuzen immer welche Frage an, halt was hat hohe Zustimmungswerte, was wird abgelehnt. Und zum anderen habe ich es aber auch so ausgewertet, dass ich so verschiedene Lebensstiltypen ausgewertet habe, was die zu diesen verschiedenen Themen denken. Und das habe ich nicht selber erfunden, sondern mich da an die Forschung halt eben, die es dazu schon gibt, halt eben das so weitergemacht mit meinem Thema dann. Und aus der Trauerforschung wissen wir, dass dieses Trauerverhalten immer so hin und her pendelt zwischen so Verlustorientierung und Erneuerungsorientierung an sich. Und weil Trauer ist ja nicht traurig sein, sondern hat ganz verschiedene Facetten. Das haben wir hier ja auch im Podcast schon gehört mit der Folge von der Stefanie Witt-Löhrs, die ja dann ganz viel drüber spricht. Und dann habe ich geguckt, ach, was sind denn die befragten Konfis? Was denken die denn überhaupt und wie verhalten die sich denn? Und zum einen fand ich da ganz spannend, dass sich das Trauerverhalten, das hat sich stark am sonstigen Freizeitverhalten der Jugendlichen interessiert. Also wenn die viel Sport gemacht haben, haben die auch im Trauerverhalten eigentlich viel Sport gemacht und so weiter. Und zum anderen konnte ich aber aufzeigen, dass so unterschiedliche Lebensstiltypen doch vom Typ her so unterschiedliche Ausdrucksformen haben. Also es gibt die einen, die sind eher verlustorientiert, die geben sich so in die Trauer hinein. Und der andere Typ ist eher, der sich halt eben da erneuerungsorientiert ist. Das heißt, gar nicht so sehr in die Trauer hineinbegibt, sondern sich zum Beispiel ablenkt von der Trauer. Dann hatte ich aber noch eine dritte Gruppe, die hatten eher so destruktive Trauerstrategien, wie dass sie zu Suchtmitteln greifen. Und eine vierte Gruppe, die eigentlich diese beiden, dieses Hineinbegeben in die Trauer und aber auch erneuerungsorientiert sich, die es sich so ein bisschen gemischt haben. Und die haben häufig so den Glauben und das Gebet genutzt, um mit ihrer Trauer dann umzugehen.
Ich habe noch eine Frage, die sich jetzt noch mal so ein bisschen auf das Thema Tod und Endlichkeit bei Kindern und Jugendlichen im Allgemeinen ausrichtet. Ist es aus Ihrer Sicht ein Thema, das Kinder und Jugendliche sehr beschäftigt? Also die Frage geht an Sie beide. Oder sind die erstmal mit dieser Frage so schieben die das weg oder sagen sie, oh, da habe ich mich noch nie mit beschäftigt, das interessiert mich eigentlich nicht so? Oder ist das was, worüber die sich regelmäßiger Gedanken machen?
Also auch da, glaube ich, hängt das einfach immer, ja, da kann man natürlich immer die Antwort geben, es ist unterschiedlich. Wir haben in unserem Sample tatsächlich auch unterschiedliche Anlässe drin, zu denen Kinder und Jugendliche darüber nachdenken. Es gibt wirklich welche, die sagen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht und ich denke auch da nicht drüber nach. Aber es gibt auch, kann auch eben bestimmte Anlässe geben, zu denen das Thema eben dann akut wird. Das kann zum Beispiel, es muss noch nicht mal irgendwie sein, dass jemand in der Nähe stirbt. Das können auch riskante Situationen sein. Also es gibt ja immer wieder Erfahrungen, dass irgendwas knapp war. Also weil man jetzt halt fast in einem Unfallauto saß oder fast überfahren wurde oder fast hingefallen ist oder wie auch immer. Es kann aber auch sein, dass in bestimmten Situationen geschieht, in denen so Leerlauf ist. Also zum Beispiel abends im Bett ist so ein Moment, in dem dann manche Kinder anfangen, über Sachen nachzudenken. Und das kann dann eben auch mal der Tod sein. Und natürlich sind dann ganz akute Erfahrungen, wie die Großeltern sterben, die Haustiere sterben und so weiter. Das sind dann eben die ganz konkreten Anlässe, zu denen dann Tod und Trauer eine Rolle spielt. Und vielleicht noch mal so als eine Ergänzung, das ist ja eben so eine ganz menschliche und fundamentale Krisenerfahrung, Tod und Trauer, und ist aber auch eine, an denen viele Menschen auch doch noch mal religiös ansprechbar sind. Also selbst Menschen, die sonst eigentlich eher areligiös eingestellt sind, sind im Blick auf die Frage, ja, was kommt nach dem Tod oder alles rund um den Tod, auch offen für Transzendenzvorstellungen. Deswegen ist es auch religionspädagogisch natürlich schon interessant.
Ja, bei mir konnte ich zwei Sachen sehen. Zum einen fand ich total interessant, dass man zählt immer beim Fragebogen, wie viele Leute haben was nicht angekreuzt, also die Missings. Und da habe ich ganz wenige Missings. Also insgesamt auch, wo ich sagen muss, okay, das ist auch was, selbst wenn die Mitte angekreuzt haben, wollten sie aber was ankreuzen, um zu sagen, ach, ich habe quasi eine Meinung. Und zum anderen fand ich mit diesen Lebensstiltypen, konnte ich total gut sehen, ach, es gibt so einen Typ, die sagen, sehen überall das Thema. Also ich habe auch die Frage gestellt im Fragebogen, wann denkst du, ich werde mal sterben? Und so ganz unterschiedliche Sachen irgendwie, wenn ich Videospiele spiele, wenn ich einen Film gucke, wenn ich weiß gar nicht, wenn ich traurig bin und so weiter. Und dann verteilt sich das erstmal so statistisch ungefähr, weiß ich gar nicht, nicht so viel Prozent, aber so ein bisschen halt eben auf alle. Aber dann nachher bei diesen Lebensstiltypen sieht man, die einen, die denken immer an das Thema, hat man das Gefühl. Ach, wenn sie an einem Friedhof vorbeikommen, Thema Tod. Ach, wenn sie ein Video spielt, da sterben Leute, wenn ich Nachrichten gucke. Und für die ist das total präsent. Aber die anderen drei Typen, für die ist das eigentlich gar nicht so ein Thema. Und die sagen, da denke ich nicht so dran. Und das finde ich auch wichtig, das quasi nicht zu verurteilen. Weil man ja schon manchmal, gerade wenn man das Thema hat im Religionsunterricht oder in Konfi, natürlich möchte man ja, dass alle auch irgendwie so ein bisschen emotional beteiligt sind. Und man denkt so, ah, dann geht man auf den Friedhof. Da müssen die doch an das Thema Tod denken. Aber das tut halt eben ein Teil nicht. Und das ist ja auch okay.
Und Sie haben ja jetzt schon gesagt, Frau Held, dass Sie Fragebögen hatten und die quasi an die Konfis ausgegeben haben, unter anderem an die. Hatten Sie beide auch die Möglichkeit, mit Kindern persönlich zu sprechen und ihnen persönlich diese Fragen zu stellen? Und falls ja, wie war das für Sie?
Also ich kann mal sagen, also ich habe halt eben vorrangig diese Fragebögen gehabt. Ich habe nur einmal, bin ich zu einer Schulung gegangen von Ehrenamtlichen. Da haben die mir die Fragebögen angekreuzt. Und im Anschluss haben wir dann noch so 2 Stunden so eine Einheit zu dem Thema gemacht, wo die selber nochmal anhand des Fragebogens, also danach halt eben so ein bisschen erzählen konnten. Und das fand ich total spannend, weil gerade diese jugendlichen Ehrenamtlichen, die hatten da auch so einen hohen Redebedarf halt eben und wollten da selber mal so ihre Erfahrungen reflektieren. Und die habe ich als sehr offen erlebt.
Bei Ihnen, Frau Lorenzen?
Ja, bei uns war es ja sowieso eine qualitative Studie. Das hatten wir vorhin noch, glaube ich, gar nicht erwähnt. Das heißt, wir haben sowieso mit Interview-Leitfäden gearbeitet und haben nur gesprochen und eben nichts angekreuzt eigentlich. Insofern haben wir sowieso mit, oder habe ich auch mit vielen Kindern das Thema angesprochen. Und eigentlich habe ich jetzt nicht in Erinnerung, dass das jetzt so ganz besonders schwieriges Thema eigentlich war, sondern ja, das war eine Frage, die in dem Leitfaden halt vorkam. Ich habe jetzt nur noch ein Interview im Kopf, wo es aber jetzt eigentlich gar nicht zu Anfang der Frage oder so, aber während der Schilderung von, ich meine, dem Begräbnis oder auch der Situation des letzten Besuches von Großeltern, wo dann ein Kind schon so eine brüchige Stimme bekommen hat und so ein bisschen Tränen in die Augen gekriegt hat. Also, und dann, doch, fällt mir ein, noch in anderen Situationen, wo es auch mit einer persönlichen Verlusterfahrung zusammenhängt, dass man schon gemerkt hat, dass sie jetzt emotional sehr dicht dran sind. Und dann, ja, habe ich das so gelöst, dass ich eben sozusagen langsam wieder davon weggegangen bin, was jetzt auch, glaube ich, ausreichend war, um das Interview weiterzuführen.
Ja.
Ja, und mich würde jetzt mal interessieren, wie lassen sich denn jetzt von Ihnen beiden die Forschungsergebnisse in der Praxis nutzbar machen? Also vor allem für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Also ich glaube, dass die eigentlich ganz gut in der Praxis irgendwann mal zu verwenden sein werden, wenn wir dann endlich mal die Veröffentlichung geschafft haben, was noch aussteht. Denn dann hat man als Lehrkraft ganz, ganz viele unterschiedliche Aussagen zu ganz, ganz unterschiedlichen Themen von Kindern, die original sind und eben nicht nur, wie das ja oft bei der Schulbucherstellung ist, dass da halt irgendwelche Lehrkräfte sich das jetzt ausgedacht haben, was Kinder vielleicht gesagt haben könnten, sondern wir hätten jetzt ganz unterschiedlich, eben auch von ganz unterschiedlichen Kindern aus unterschiedlichen Milieus unter Umständen Aussagen zum Thema Tod jetzt zum Beispiel. Und diese Aussagen, die kann man zum Beispiel nutzen, um Unterrichtsmaterial zu erstellen, wo man dann eben Statements hat von Kindern und dann können sich die Kinder in der Klasse wiederum daran andocken. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Und die andere ist, in der Lehrkräfteausbildung, dafür ist es auch gedacht, mit Studierenden zu bestimmten Fragen einfach die Perspektive von Kindern einzuholen, indem man eben liest, was die geantwortet haben und sie dadurch auch dafür zu sensibilisieren, ja, wie könnten Reaktionen von ganz unterschiedlichen Kindern sein. Also das wären jetzt so 2 praktische Anwendungen.
Und bei Ihnen, Frau Held?
Ja, also allgemein denke ich, dieses Verständnis zu erhöhen halt eben für verschiedene Vorstellungen halt eben von Jugendlichen. Das wäre, glaube ich, echt wichtig und für die Praxis halt eben. Und dass man dann auch da inhaltlich und methodisch halt eben drauf reagieren könnte als nächstes. Das, denke ich, wird das bringen halt eben. Beispielsweise habe ich ja auch nach diesen Zielvorstellungen gefragt und da driftet es manchmal schon so ein bisschen auseinander halt eben, was die Verantwortlichen für Zielvorstellungen haben, gerade die Pfarrerinnen und Pfarrer, die auch professionell einfach mit dem Thema Tod und Sterben zu tun haben. Denen sind andere Sachen wichtig als zum Beispiel den Konfis. Gerade bei dem Thema, die Konfis wünschen sich häufig auch so eine klare Anleitung. Die sagen, wie verhalte ich mich denn jetzt auf einer Beerdigung? Ich will das einfach mal wissen und so klare Ziele. Und das, denke ich, könnte man schon gut für die Praxis gebrauchen, zu sagen, okay, was wünschen die sich? Und jetzt nochmal speziell auf dieses Thema Trauerverhalten, was ich eben auch erzählt habe, wo ich ja gesagt habe, ach, es gibt diese verschiedenen Typen, die agieren halt eben unterschiedlich. Weil wir wissen aus der Forschung, dass es eigentlich ganz gut ist im Trauerverhalten, dass man eben nicht bei seinem einen Pol stehen bleibt, sondern sich halt eben so eine Flexibilität hat, hin und her zu bewegen. Und wenn wir halt eben Jugendliche haben, die unterschiedliche Stärken da haben und unterschiedliche Schwerpunkte, wäre es natürlich super, wenn die sich gegenseitig unterstützen können, indem sie halt eben sich gegenseitig mitteilen, wie gehen sie eigentlich mit Trauer und Verlust um und so halt eben die anderen miteinander voneinander lernen können, zu sagen, ach, wir flexibilisieren auch das eigene Verhalten. Mhm. Also das wären so zwei Aspekte, wo ich denke, ach, das wäre echt ganz gut, wenn man halt eben so durch diese Forschung nochmal so einen erweiterten Blick kriegt und dann halt eben da in der Praxis auch nochmal anders drauf handelt, also damit umgehen könnte.
Ja, also auch zielgerichtet, also beide Forschungen einen zielgerichteten oder einen zielgerichteten Zugang auf die Jugendlichen und ihre Fragen und ja auch Bewältigungsstrategien und so weiter haben, ja.
Ja, und dann wären wir auch schon fast am Ende unseres Podcasts und wir haben eine Frage, die wir uns ja auch schon am Anfang gestellt haben und die würden wir jetzt auch gern Ihnen beiden stellen. Liebe Frau Held, wie sieht denn für Sie ganz persönlich der Himmel aus?
Ja, also ich habe da so eine ganz, weiß ich nicht, kindlich naive Vorstellung, denke ich manchmal, aber das finde ich auch ganz schön, also mir das so zu bewahren, wo ich denke, ach, ich stelle mir schon vor, dass da irgendwie alles gut ist auch und dass man, auch wenn ich nicht genau weiß, wie, aber irgendwie wird es dann gut werden. Das ist so eine Vorstellung. Ja, und manchmal stelle ich mir schon so ganz konkret vor. Also meine Kinder haben mich auch letztens gefragt, ach, weil unser eins Kaninchen gestorben ist, wo ist es denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht im Himmel, warum denn nicht? So, genau, und ja, mal sehen, ob ich dann unsere Kaninchen da wieder treffen werde oder nicht.
Und Sie, Frau Lorenzen, haben Sie auch eine Vorstellung vom Himmel?
Ja, ich habe jetzt auch schon angefangen, darüber nachzudenken. Und tatsächlich stelle ich mir die Frage gar nicht so oft. Also das ist ja auch schon mal interessant rauszufinden, dass das eigentlich so in der Konkretion, wie jetzt ganz konkret, mich noch gar nicht so oft getroffen hat. Ich glaube, ich stelle es mir eigentlich dann am ehesten vor, wenn es tatsächlich um Verstorbene geht. Und man sich fragt, na, sei es jetzt das Haustier oder andere Verwandte, die man, oder es müssen ja nicht nur Verwandte sein, einfach nahestehende Personen vielleicht, die man verliert. Und ich glaube, dann ist es doch jetzt gar nicht so was ganz Konkretes, aber was ich mir schon vorstelle und was auch, ich glaube, ich anderen als Trost zusprechen würde, ist die Vorstellung, dass sie an einem guten Ort sind. Wie jetzt der gute Ort genau aussieht, da habe ich jetzt gar keinen großen, also da gibt es jetzt gar keine ganz konkreten Bilder, aber ich glaube so, ne, was jetzt vorhin im Intro auch schon lief, ein guter Ort, ein Ort voll Liebe oder Wärme oder so, das würde, glaube ich, die Art des Ortes irgendwie treffen. Aber sie sind irgendwo bei Gott, bei irgendwem und das gibt, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, ja, die Möglichkeit der Verbindung in irgendeiner Form. Das, glaube ich, wäre für mich jetzt diese Vorstellung von Himmel. Mhm.
Ja, herzlichen Dank, dass Sie beide das mit uns geteilt haben und auch über Ihre Forschungen berichtet haben. Das ist, glaube ich, jetzt auch sehr gut gewesen, nochmal einen wissenschaftlichen Blick auf dieses Thema zu haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier bei uns zu Gast waren.
Ja, gerne.
Vielen Dank.
Ja, und Lilly, ich glaube, dass diese Sache, ja, dieser Himmel, der ist was Gutes, das ist ein guter Ort. Das kommt ja bei den meisten unserer Gäste und Gästinnen raus. Ich glaube, das könnte auch was sein, was man den Kindern dann so sagen kann, wenn sie nach dem Himmel fragen, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also das ist wirklich, habe ich mir auch gedacht, das ist das, was bei allen eigentlich so durchkommt. Es ist ein guter Ort, es ist ein schöner Ort und wo jeder auch so ein bisschen gleich ist. Und ich glaube, das müsste man dann auch den Kindern einfach vermitteln. Mhm.
Ja, und falls euch das Thema Trauernde und Jugendliche auch aus einer ganz praktischen Perspektive interessiert, hört gerne in unsere Folge mit der Trauerbegleiterin und Psychologin Stefanie Wittlörs rein. Wenn euch die Folge und unser Podcast gefällt, kommentiert gerne und hinterlasst uns 5 Sterne oder eine gute Bewertung und natürlich abonniert unseren Podcast.
Also, bis zur nächsten Folge, eure Lilly
und eure Claudia.